Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Gerwald Herzer, guten Tag. Selbst wenn es oft so scheint, der amerikanische Präsident Donald Trump steht mit seinen politischen Eingebungen global betrachtet nicht immer alleine da. Zum Beispiel mit seinem Vorsatz, Migranten abzuschieben. Auch die Europäische Union hat ihre Politik in diesem Bereich deutlich verschärft. Und in Deutschland hat die Koalition aus Union und SPD eine härtere Linie vereinbart. Das Beispiel Pakistan zeigt, dass sich auch Regierungen in Asien einiges davon versprechen, Geflüchtete abzuschieben. In Pakistan handelt es sich um Afghanen, die trotz der Herrschaft der Taliban in das Nachbarland zurückkehren sollen. Dass davon auch Afghanen betroffen sind, die auf die Ausreise nach Deutschland warten, dazu gleich mehr. Außerdem in dieser Sendung: Ein amerikanischer YouTuber wird in Indien angeklagt. Er hatte versucht, zu einem isolierten Inselvolk Kontakt aufzunehmen. Das ist für beide Seiten gefährlich. Chinesinnen und Chinesen sollen weniger arbeiten. Peking hat es angeordnet und auch das hat mit der Politik des amerikanischen Präsidenten Trump zu tun. Schließlich nach Kambodscha. Vor 50 Jahren nahmen die Roten Khmer Phnom Penh ein. Was folgte, war ein Massenmord. Das sind jetzt unsere Themen in der einen Welt, dem Auslandsmagazin im Deutschlandfunk. Verträge sind einzuhalten, so argumentiert das Auswärtige Amt. Und deshalb landete in dieser Woche in Leipzig ein Flugzeug mit 138 Menschen an Bord. Afghanische Kinder, Frauen und Männer, sie haben rechtlich Anspruch auf Aufenthalt in Deutschland. Einige hatten in Afghanistan für die Bundeswehr gearbeitet, sind deshalb besonders gefährdet. Andere fürchten um ihre Sicherheit, weil sie dort für Medien- oder Menschenrechtsorganisationen tätig waren. Der CDU-Innenexperte Trom sagte der ARD in dieser Woche, die noch geschäftsführende Außenministerin Baerbock wolle offensichtlich Fakten schaffen, bevor die neue Bundesregierung im Amt sei. Zeitdruck entsteht ohne Zweifel durch die Politik der pakistanischen Regierung. Etwa 2600 Afghanen warten in Pakistan noch auf den Flug nach Deutschland. Sie müssen jetzt hoffen, nicht vorher nach Afghanistan abgeschoben zu werden. Franziska Amler berichtet.
Ein Polizeiauto eskortiert einen Transporter mit afghanischen Geflüchteten. Die pakistanische Polizei führt gezielt Durchsuchungen in Camps nahe der Stadt Quetta durch. Auch Asmatullah wurde dort aufgesucht, wie der Afghane der Nachrichtenagentur AFP berichtete.
Ich habe eine POR-Karte, ein Ausweisdokument für afghanische Geflüchtete. Jeder in meinem Haushalt hat diese Karte, außer ein oder zwei Mitglieder unserer Familie. Heute kam die Polizei und nahm meinen Sohn und meinen Bruder mit. Wir leben hier seit 40 Jahren in einem Flüchtlingslager.
Es ist nur ein Beispiel von vielen. Mehr als 1,3 Millionen Afghanen sind im Besitz dieser Karte, ausgestellt vom UN-Flüchtlingshilfswerk. Es ist die nächste Phase einer groß angelegten Abschiebekampagne. Pakistan hat seit Ende März über 80.000 Afghanen ausgewiesen. Das teilte ein ranghoher Mitarbeiter der Regierung in Islamabad mit. Betroffen sind vor allem rund 800.000 Menschen, die zuvor jahrelang mit der sogenannten Afghan Citizen Card in Pakistan lebten, einem speziellen Ausweis. Nun jedoch gelten auch diese offiziell registrierten Afghanen plötzlich als illegal. Obwohl die Frist nach Angaben von pakistanischen Offiziellen noch einmal bis Ende April verlängert worden ist, haben die Behörden damit begonnen, Menschen festzunehmen und in Abschiebezentren zu bringen. Dieser pakistanische Lehrer in Quetta ist fassungslos.
Die afghanischen Flüchtlinge sind doch unsere Brüder. Wir sind zutiefst traurig, wenn wir hören, dass sie gehen müssen. Denn wir alle haben in den letzten 40 Jahren wie eine Familie glücklich zusammengelebt.
Viele von ihnen kommen auf überfüllten Lastwagen an, mit allem, was sie noch besitzen. Kanister, Säcke, Habseligkeiten, gestapelt auf den Dächern der Trucks. Die meisten haben kaum mehr als das, was sie am Körper tragen, als sie den Grenzübergang Torkham im Nordwesten Pakistans erreichen. Anfang März teilten ihnen die pakistanischen Behörden mit, dass sie das Land verlassen müssen, innerhalb von 3 Wochen. Ganze Familien, die seit Jahren oder sogar Jahrzehnten in Pakistan leben. So wie Sherbaz Khan, der 50-Jährige, musste alles zurücklassen.
Diese Leute haben unsere Häuser durchsucht und uns hierher gebracht. Wir haben unser Vieh und unsere Traktoren verkauft, aber das Geld ist dort geblieben. Ich habe Afghanistan noch nie gesehen, dies ist mein erstes Mal. Ich mache mir Sorgen, wenn meine Kinder dort leben werden. Pakistan hat uns sehr viel Unrecht angetan.
Die Taliban in Afghanistan forderten Pakistan auf, den Menschen keinen Schaden zuzufügen. Ihr Hab und Gut müsse geschützt werden, sagte Abdus-Salam Hanafi, ein ranghoher Taliban.
Unsere einzige Bitte an unsere pakistanischen Brüder ist, unsere langjährigen Beziehungen zu berücksichtigen. Das afghanische und das pakistanische Volk sind Brüder. Unsere Beziehung ist historisch gewachsen, keine Eintagsfliege. Wir kommen nach Pakistan, sie kommen zu uns. Diese brüderliche islamische Nachbarschaftsbeziehung muss bewahrt werden.
Doch das Verhältnis beider Länder hat sich deutlich verschlechtert. Die pakistanische Regierung macht afghanische Staatsangehörige für einen Anstieg der Terroranschläge im eigenen Land verantwortlich. Immer wieder heißt es, sie seien zunehmend an Angriffen auf Sicherheitskräfte beteiligt. Beobachter vermuten, Islamabad wolle mit den Abschiebungen den Druck auf die Taliban erhöhen. Gleichzeitig fühlt sich Pakistan seit langem von der internationalen Gemeinschaft im Stich gelassen, insbesondere bei der Versorgung von Millionen Geflüchteten. Gerade nach der erneuten Machtübernahme der Taliban vor fast 4 Jahren flohen erneut Zehntausende ins Nachbarland. Betroffen sind auch Menschen, die eigentlich nach Deutschland weiterreisen wollen. Derzeit warten noch rund 2600 Afghaninnen und Afghanen mit einer gültigen Aufnahmezusage auf ihre Ausreise. Von Seiten der pakistanischen Behörden heißt es, solche Fälle würden individuell geprüft. Allerdings werde es über den 30. April hinaus für niemanden mehr eine Verlängerung geben. Einige wurden von pakistanischen Behörden bereits abgeschoben. Auf den Straßen der Hauptstadt Islamabad sind die Meinungen gespalten. Einige begrüßen das harte Vorgehen, so auch dieser Mann.
Man sollte sie komplett rausschmeißen, denn die Bevölkerung Pakistans ist so groß, dass wir das nicht bewältigen können. Wir haben keinen Plan für die Zukunft. Pakistan ertrinkt in Krediten. Wenn in einer solchen Situation Menschen aus anderen Ländern kommen und hier leben, werden sie uns zur Last fallen.
Doch es gibt auch andere Stimmen, wie die von Ruba, einer jungen Studentin, die das Vorgehen der Behörden deutlich kritisiert.
Die Afghanen leben schon lange hier und ihre Heimat ist jetzt hier. Sie sollten die gleichen Rechte haben wie wir.
Menschenrechtsaktivisten berichten seit Monaten von Schikanen, willkürlichen Verhaftungen und Erpressungen durch pakistanische Sicherheitskräfte. Seit Jahrzehnten suchen Millionen Afghanen Schutz in Pakistan. Langfristig plant die Regierung in Islamabad, bis zu 3 Millionen Afghaninnen und Afghanen zurückzuschicken. In ihrer Heimat drohen den Geflüchteten Armut, Hunger und im schlimmsten Fall Verfolgung. Dies gilt besonders für Mädchen und Frauen, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten.
Pakistan hat bereits Zehntausende Afghanen abgeschoben und das soll weitergehen. Das war ein Bericht von Franziska Amler. Indigene Völker, die in abgelegenen Regionen unbeeinflusst von jeder Zivilisation, also ganz auf sich selbst gestellt leben, sind auf der Erde selten geworden. Auf einer Insel der Andamanengruppe, die zu Indien gehört und weit östlich im Golf von Bengalen liegt, leben die Sentinelesen. Sicher ist, dass sie keinen Kontakt zu anderen wollen und dieses Recht versucht ihnen die indische Regierung zu gewähren. Die Insel ist Sperrgebiet. Kürzlich ist dort jedoch ein US-Amerikaner an Land gegangen. Der YouTuber wollte das filmisch dokumentieren und so offenbar die Anzahl der Abrufe auf seinem Kanal und die Zahl seiner Follower erhöhen. Nun steht er in Indien vor Gericht. Lena Bodewein dazu aus Neu-Delhi.
Das bisher bekannte letzte Mal, dass ein Mensch von außen mit den Sentinelesen Kontakt aufnahm, endete es nicht gut für ihn. Der US-amerikanische Missionar John Allen Chau wollte den Indigenen im November 2018 die Botschaft Christi bringen. Sie brachten ihm stattdessen den Tod. und begruben seine Leiche am Strand.
Die Sentinelesen oder unkontaktierte Völker ganz allgemein sind nicht gewalttätig oder per se feindlich. Diese Völker haben den ausdrücklichen Wunsch geäußert, keinen Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft zu pflegen. Und diesen Wunsch müssen wir respektieren.
Sagt Niklas Ennen von Survival International, eine Organisation, die sich für den Schutz indigener Gemeinschaften weltweit einsetzt. Der YouTuber aus den USA konnte jetzt bei seinem illegalen Besuch auf der Insel keinen Kontakt aufnehmen.
Das wäre für beide Seiten brandgefährlich gewesen, ist aber zum Glück nicht passiert. Und bei dieser versuchten Kontaktaufnahme wurde er von Fischern beobachtet, die ihn dann an die indische Küstenwache gemeldet haben, die ihn schlussendlich auch festgenommen haben.
Das Betreten der Insel ist strengstens verboten. Und die Strafen dafür? Bis zu 5 Jahre Haft drohen Mikhailo Poljakow. Sind gerechtfertigt, findet Niklas Ennen.
Und wir müssen uns deutlich machen, was er aufs Spiel gesetzt hat mit seiner idiotischen Aktion. Die möglichen Folgen des Kontakts sind ein Völkermord und deswegen sprechen wir auch bei den Haftstrafen über sehr, sehr harte Strafen.
This is the most unethical thing that anybody can think of.
Es wäre das Unethischste, was jemand tun könnte, ihre Isolation zu zerstören. Stimmt wie Joy Sahai zu. Sie haben das Recht dazu. Die indische Regierung sagt, sie sind ihr eigenes Volk. Der emeritierte Anthropologe der Allahabad-Universität hat über die Bewohner der Nikobaren und Andamanen geforscht, zu denen auch die Sentinelesen gehören. Man wisse so gut wie nichts über sie. Aber bis heute begrüßen sie jeden, der sich ihnen nähert, mit Speer und Pfeil und Bogen. Es gibt Bilder von Überflügen während der Corona-Pandemie, auf denen einige Männer Pfeile Richtung Hubschrauber schießen. Das Metall für die Waffen gewinnen sie höchstwahrscheinlich aus auf Grund gelaufenen Schiffen. Vijay Sahai findet ihr Verhalten keineswegs feindlich.
Absolutely not.
Wir sind es doch, die feindlich sind. Wir versuchen, sie zu bedrängen. Und in unseren eigenen Großstädten zeigen Morde und Überfälle doch, dass die Zivilisation viel feindlicher ist. Aus Erfahrungen mit den benachbarten Völkern der Onge, Jarawas und Andamanen weiß er, was passiert, wenn die Außenwelt den Kontakt aufdrängt. Ihr Immunsystem kann mit den Viren und Bakterien von außen nicht umgehen. Eine Umarmung reiche aus, um ein ganzes Volk umzubringen. Und ich habe selbst die wenigen Überlebenden der Jarawas und Andamanenvölker gesehen. Sie haben um Tabak und Rum gebettelt. Sie waren alkohol- und opiumsüchtig. Von den Sentinelesen selbst weiß man so gut wie nichts. Nicht, welche Sprache sie sprechen oder ob sie Gottheiten verehren. Aus vergleichenden Forschungen leiten Anthropologen zumindest her, dass sie Jäger und Sammler sind und dass etwa 50 von ihnen auf der Insel leben. Nach der Unabhängigkeit Indiens hatte die Regierung versucht, auch dieses Volk an die Mehrheitsgesellschaft anzuschließen und deshalb mit einigen Missionen die Insel besucht, um Gaben am Strand abzulegen. Aber sie haben keine Geschenke angenommen. Einmal brachten die Regierungsvertreter ein lebendes Schwein. Das haben sie getötet. Und auch eine Puppe, die für die Kinder mitgeschickt worden war, haben sie mit Pfeilen durchbohrt. Wie lange die Sentinelesen ihre Isolation noch erfolgreich aufrechterhalten können, das sieht Sahai nur als eine Frage der Zeit. Und auch Niklas Ennen ist besorgt. Nicht nur wegen Stunts von Abenteurern, Influencern und Missionaren. In unmittelbarer Nachbarschaft auf Groß-Nikobar plant die Regierung, ein Hongkong Indiens zu errichten, mit Tiefseehafen und 650.000 neu angesiedelten Menschen. Auf der Insel lebt ein weiteres Volk, das den Kontakt mit der Außenwelt bisher vermieden hat. Noch.
Abseits der Zivilisation, aber doch nicht rechtlos. Ein amerikanischer Influencer hat versucht, sich einem Urvolk zu nähern. Das war ein Beitrag von Lena Bodewein. Es ist erstaunlich, welche Auswirkungen die unkonventionelle, manche sagen erratische Politik des amerikanischen Präsidenten Trump in wohl allen Teilen der Welt hat. China muss astronomische US-Zölle verkraften. Die kommunistische Führung dürfte deshalb wohl versuchen, die wichtigsten Unternehmen auf andere Märkte umzudirigieren. Märkte etwa in Europa, Lateinamerika und Afrika, aber auch in Asien. Und China selbst ist da zusammen mit Indien der größte Markt. Die Binnennachfrage spielte wirtschaftspolitisch in China bislang keine allzu große Rolle. Das soll sich nun urplötzlich ändern. Um die chinesische Nachfrage anzukurbeln, sollen die Menschen weniger arbeiten. Arbeitszeiten von 12 Stunden täglich, 6 oder 7 Tage die Woche, das ist in China für viele harte Realität, obwohl es eigentlich gegen geltende Gesetze verstößt. Sorgt Trump also dafür, dass Chinesinnen und Chinesen jetzt gesetzestreuer arbeiten? Das scheint dann doch fraglich, so unsere Korrespondentin Caroline Vogt aus Shanghai.
Kurz vor 21 Uhr in Shanghais Hightech-Viertel Pudong. Seit einigen Wochen gehen in der Forschungsabteilung des chinesischen Drohnenherstellers DJI punkt 9 Uhr die Lichter aus. Die Idee dahinter, die Beschäftigten werden quasi aus der Firma gekehrt und arbeiten nicht bis 22 oder 23 Uhr weiter. Hintergrund ist die Aufforderung der Staats- und Parteiführung, Chinas Beschäftigten ihre wohlverdienten Ruhezeiten zukommen zu lassen. Das soll dazu führen, dass die Menschen mehr Geld ausgeben. Eine Anfrage der ARD an DJI blieb unbeantwortet. Der 27-jährige Xiao Hua ist bei DJI angestellt und findet die neue Regelung gut, sagt er, als er aus dem Gebäude kommt. Früher habe seine Familie schon geschlafen, wenn er nach Hause kam. Jetzt kann er mit seinen Kindern spielen, erzählt er. Er meint weiter, es könne schon sein, dass er perspektivisch mehr Geld ausgebe, denn er sei jetzt besser drauf durch mehr Familienzeit. Dieser 31-jährige DJI-Angestellte, der anonym bleiben will, meint, er müsse nun nicht mehr direkt ins Bett, wenn er nach Hause komme. Mehr shoppen würde er durch mehr Freizeit allerdings nicht. Es sei ja schließlich immer noch spät abends und er ruhe sich lieber aus.
Watch TV shows.
Diese 28-Jährige, die ihren Namen ebenfalls lieber nicht preisgeben möchte, sagt, sie schaue mehr fern oder sei auf der Social-Media-Plattform Xiao Hongshu. Vielleicht, so schränkt sie ein, sollte sie die Zeit aber auch mit Sinnvollerem füllen. Ein weiterer Mitarbeiter erklärt, jetzt mehr Sport zu machen. Ein paar Stimmen, die nicht repräsentativ sind, aber dennoch deutlich machen. Nur weil sich die Arbeitszeit pro Tag um 1 bis 2 Stunden verringert, erhöht sich nicht zwangsläufig der Konsum. Das ist aber die Hoffnung der kommunistischen Staats- und Parteiführung. Die hat im März einen sogenannten Aktionsplan vorgelegt, um die Binnennachfrage anzuregen. Ein Punkt, der vor dem Hintergrund des Zoll- und Handelsstreits mit den USA noch wichtiger geworden ist. Denn was nicht in den Export geht, soll auf dem Heimatmarkt abgesetzt werden. Im Aktionsplan steht, wozu man die Unternehmen anhält. Gewährleistung der Rechte und Interessen der Arbeitnehmer auf Erholung und Urlaub gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Vermeidung unzulässiger Arbeitszeitverlängerungen. Eigentlich verrückt, bedenkt man, dass Chinas Arbeitsgesetz einen 8-Stunden-Tag bzw. durchschnittlich 44 Arbeitsstunden pro Woche festlegt. Wieso halten sich viele nicht daran? Zum einen, weil es nicht geahndet wird. Kulturell gibt es dafür verschiedene Gründe, erklärt Katja Drienhausen, Expertin für Chinas Innenpolitik beim Think Tank Merricks in Berlin. Vor allem bei Start-ups und jungen Unternehmen sei es eine Frage des Stolzes, sich einzubringen und hart zu arbeiten.
Zum anderen ist es gerade in den, ich sag mal, produzierenden Gewerben zum Teil so, dass jetzt Arbeitsmigranten in der Vergangenheit auch einfach darauf angewiesen waren oder Überstunden machen wollten. Ne? Desto mehr Zeit man arbeitet, auch Wochenenden durch, Überstunden im Amt, desto mehr hat man am Ende des Monats auf dem Bankkonto. Und das ist natürlich ein wichtiger Faktor.
Für Katja Drienhausen stellt sich vor allem die Frage, wie konsequent die neuen Regeln umgesetzt werden. Zum einen bleibe abzuwarten, ob es wirklich einen nachhaltigen Kulturwandel geben werde, so die China-Expertin.
Zum zweiten ist es natürlich so, dass selbst wenn ich jetzt als Arbeitnehmer mehr Freizeit habe, es natürlich nicht bedeutet, dass ich das Geld, was ich jetzt auf dem Konto habe, sofort in Konsumgüter, in Dienstleistungen, in Kino oder technologische Neuanschaffung investiere.
Auch die Chinesinnen und Chinesen verfolgten die Weltlage und hielten ihr Geld jetzt zusammen, so Drienhausen. Das machen sie ohnehin schon, da das soziale Netz viel weniger umfangreich ist als in Deutschland. DJI ist nicht die einzige Firma in China, die zumindest den Anschein erweckt, sich an die Vorgabe der Partei zu halten. Bereits im Januar hatte der Haushaltsgerätehersteller Midea verfügt, keine Besprechungen nach Feierabend und keine Überstunden. Schlagzeilen gemacht hat in China zuletzt die Mall- und Lebensmittelkette Pang Donglai. Deren Gründer Yu Donglai führte eine Spezialregelung ein. Wer die Nase voll hat vom Job, kann in seiner Firma bis zu 10 Tage freimachen, ohne das besonders begründen zu müssen. Auch die Unternehmenskultur bei Pang Dong Lai sticht hervor. 7-Stunden-Tage, 30 bis 40 Tage Urlaub im Jahr und keine Wochenendarbeit. Konditionen, von denen die meisten Chinesinnen und Chinesen noch immer nur träumen können.
Keine Besprechungen nach Feierabend, wenn Logik auf Dialektik trifft. Die Menschen in China sollen weniger arbeiten, das berichtete Caroline Vogt. Vor 50 Jahren machte sich Kambodscha auf den Weg ganz weit zurück. Politisch und ökonomisch sollte es gleichsam in die Steinzeit gehen, wenn auch mit einem totalitären System. Das war das Ziel der Roten Khmer: kein Geld, keine Industrie, keine Mobilität. Unter Führung des berüchtigten Pol Pot löschten die kommunistischen Khmer fast ein Viertel der kambodschanischen Bevölkerung aus. Die Menschen verhungerten, starben erschöpft oder wurden einfach gleich umgebracht. Das Ziel der Roten Khmer war es, einen Agrarstaat zu schaffen, in dem Besitz keine Rolle spielen sollte. Diese Schreckensherrschaft dauerte nicht einmal 4 Jahre, doch die Folgen sind bis heute im Land zu spüren. Unsere Südostasien-Korrespondentin Jennifer Johnston erinnert an dieses besonders düstere Kapitel der jüngeren Menschheitsgeschichte.
Als die Roten Khmer vor 50 Jahren in Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh einmarschierten, winkten die einen den bewaffneten Kämpfern freudestrahlend zu. Für sie waren die Männer und Frauen Befreier. Andere liefen verängstigt nach Hause und packten hastig ihre Sachen. Sie ahnten, was die Machtübernahme der kommunistischen Roten Khmer bedeuten würde. Kai Lien U war damals Anfang 20, als die Roten Khmer ihn und seine Familie an diesem Tag aus ihrer Heimat Phnom Penh vertrieben. Die Straßen waren voller Menschen, daher kamen wir nur sehr langsam voran. Während ich lief, sah ich Krankenhauspatienten, die tot am Straßenrand lagen. Einige schoben Betten mit Patienten über die Straße, weil es keine Ärzte mehr im Krankenhaus gab. Innerhalb von Stunden schlossen die Roten Khmer Schulen, Bürogebäude, Banken, Fabriken, Krankenhäuser. Alle Männer, Frauen und Kinder in den Städten wurden gezwungen, aufs Land zu gehen, ohne Rücksicht auf Alter oder Gesundheitszustand. Familien wurden getrennt und in verschiedene Richtungen deportiert. Innerhalb weniger Tage waren die Städte menschenleer. Wir hatten Angst, als wir hörten, dass mein Onkel und ich auf der Liste derjenigen stehen, die verhaftet und umgebracht werden sollen. Intellektuelle wie Lehrer, Ärzte oder Rechtsanwälte waren der Feind. Es konnte schon reichen, weiche Hände zu haben oder eine Brille zu tragen, um verdächtig zu sein. Kai Lien U war gerade mit seinem Kunststudium fertig. Seine Eltern waren als Unternehmer unerwünscht, ihnen gehörte ein Fahrradgeschäft. Sein Onkel war Teil der Oberschicht, mit Nähe zur alten Regierung. Die Roten Khmer wollten einen Neustart, sozusagen im Jahr Null. Ihr Anführer Pol Pot, oder auch Bruder Nummer 1 genannt, malte sich einen Agrarstaat aus, der von Bauern angeführt wird. Kai Lien U musste Tag und Nacht auf dem Feld arbeiten, Essen gab es wenig. Der heute Anfang 70-Jährige holt eine kleine Dose Kondensmilch aus der Küche und hält sie in die Luft. So viel Reis habe es am Ende nur noch gegeben, für 70 Personen, sonst nichts. Irgendwann war er so hungrig, dass er anfing, Gräser, Algen, Pflanzen zu essen. Viele verhungerten, starben an Überarbeitung oder wurden auf brutalste Weise hingerichtet, wie auf den Killing Fields außerhalb von Phnom Penh. Heute zwitschern hier friedlich die Vögel. Doch nur wenige haben diese Orte lebend verlassen. Hunderttausende wurden auf den Killing Fields ermordet. Unter den Roten Khmer galt der Spruch: lieber einen Unschuldigen töten, als einen Feind aus Versehen verschonen. Bis heute sammeln Museumsmitarbeitende einmal im Monat Kleidungsstücke, Knochen oder Zähne ein, die bei Regen freigelegt werden. 3 Jahre, 8 Monate und 20 Tage dauerte die Schreckensherrschaft der Roten Khmer. Unter der Führung von Pol Pot löschten die Roten Khmer zwischen 1975 und 1979 fast ein Viertel der kambodschanischen Bevölkerung aus. Etwa 2 Millionen Menschen leben. Viele Überlebende leiden bis heute unter einem Trauma. Typische Symptome seien Depressionen, Angstzustände oder posttraumatische Belastungsstörungen, sagt Psychologe Poik Panya.
Like depressions, anxiety and post-traumatic stress disorder.
Die Zeit der Roten Khmer liegt nun zwar 50 Jahre zurück, dennoch zeigten sich diese Symptome bis in die heutige dritte Generation. Denn Trauma können über Generationen weitergegeben werden. Wenn ein Elternteil zum Beispiel etwas Traumatisches erlebt hat und unter einem Trauma leidet, kann sich dieses auf die Kinder übertragen. Das passiert über die Gene, aber auch über Verhaltensweisen und Erzählungen. Das Schreckensregime der Roten Khmer hat nicht nur psychologische Folgen, die bis heute spürbar sind, sondern auch ökonomische. Es war das schrecklichste, das radikalste kommunistische Regime der Welt. Das einzige Regime, das den Markt, das ökonomische System komplett abgeschafft hat. Sagt der Ökonom Kin Peer.
No money, no industry, no.
Es gab kein Geld, keine Industrie, keinen Tourismus, keine internationalen Beziehungen, ausgenommen mit China und Nordkorea. Auch nach der Befreiung durch die Vietnamesen 1979 erholte sich das Land davon nur langsam. Wir waren isoliert, wirtschaftlich, diplomatisch und politisch. Wir mussten das Land von null wieder aufbauen. Eigentlich unter null, weil die soziale und wirtschaftliche Infrastruktur komplett zerstört war. Erst mit dem Friedensprozess Anfang der 90er Jahre wurden marktwirtschaftliche Reformen eingeleitet. Diese Übergangsphase wurde stark durch ausländische Entwicklungshilfe unterstützt. Die Wirtschaft wuchs im Schnitt um mehr als 7% jährlich. Dieses robuste Wachstum wurde vor allem von der Textilindustrie und dem Tourismus getragen. Da das Regime der Roten Khmer gezielt Intellektuelle verfolgt und umgebracht hatte, entstand eine ganze Generation ohne adäquate Bildung. Die sozialen und personellen Verluste aus dieser Zeit wirken bis heute auf den Arbeitsmarkt nach. Arbeitgeber beklagen einen Mangel an qualifizierten Kräften und Führungspersonal in Kambodscha, wobei sich viel getan hat und die Analphabetenrate stark gesunken ist. Offiziell angeklagt wurden für die Gräueltaten damals 5 der ranghöchsten Personen, vor dem ECCC, auch Rote Khmer-Tribunal genannt. Kai Liang-ung ist wie viele Überlebende mit dem Ergebnis des Tribunals nicht zufrieden. Es waren so viele Menschen an den Ermordungen beteiligt. Warum sind so wenige angeklagt worden? Warum gibt es nicht mehr Anhörungen? Das Tribunal hat viel Geld gekostet, aber es war nutzlos. Es sei damals wichtig gewesen, eine Balance zu finden zwischen dem Wunsch nach Gerechtigkeit und Versöhnung, sagen Experten. Kai Lien-U tröstet das wenig. Er kann das Erlebte bis heute nicht vergessen, auch 50 Jahre später.
Der Horror der Roten Khmer in Kambodscha, das war ein Beitrag von Jennifer Johnson. Das war die eine Welt, das Auslandsmagazin im Deutschlandfunk mit Gerbald Herter. Schönen Samstag.